Genau. Jetzt komme ich zu meiner Predigt. Ich habe euch das letzte Mal versprochen, weiter über die Geistesgaben zu sprechen. Genau. Aber vorher möchte ich eigentlich noch mal einen ganz wichtigen Aspekt beleuchten und ansprechen. Menschen mit besonderen Fähigkeiten oder Gaben wird ganz oft eine besondere Ehre oder Berühmtheit zuteil. Ja, wer gut singen kann und im Fernsehen auftritt, der wird sofort ein Star und gehypt und oh, toll. Und das gilt auch für geistliche Gaben. Wenn jemand eine geistliche Gabe hat, die immer mal wieder kommt, auch dann, oh, da sagt wieder einer was. Ja, da kommt wieder was vom Herrn. So, und es liegt so in unserer Natur, dass wir dann diejenigen bewundern oder auch beneiden. Beides möglich. Ja? Wenn du das selber gerne hättest, dann neidest du eher. Und manche gibt es dann, die, oh, ja, so. Und in Bezug auf die geistigen Gaben möchte ich euch sagen, das war niemals Gottes Absicht, dass er Menschen damit zu Stars macht, zu besonders anbetungswürdigen Menschen. Das war niemals seine Absicht. Es ist keine Auszeichnung, eine geistliche Gabe zu bekommen, sondern es ist schlichtweg ein Geschenk. Wisst ihr, wie im Griechischen die Geistesgaben heißen? Charismata. Müsst ihr nicht wissen, müsst ihr euch auch vielleicht nicht merken, aber euch kommt der Name vielleicht schon bekannt vor. Ihr habt schon mal was von Charismatikern gehört. Daher kommt das. Weil im Griechischen heißen Geistesgaben Charismata. Aber viel wichtiger ist die Bedeutung von Charismata. Das heißt nämlich Gnadengaben. Und wisst ihr, was Gnade ist? Ein unverdientes Geschenk. Und genau das sind Geistesgaben, unverdiente Geschenke. Das heißt, es ist keine Auszeichnung, weil du so besonders heilig bist, weil du so besonders toll bist. Nein, es ist einfach ein Geschenk von Gott, damit du dienen kannst. Und damit Gott die Möglichkeit hat, in diese Welt zu sprechen, zu Menschen zu sprechen, sie aufzubauen, zu ermahnen, was auch immer. Ja, dazu sind Geistesgaben da. Und ich möchte noch mal daran erinnern, warum ist der Heilige Geist ausgegossen worden auf alles Fleisch? Weil Jesus vorher einen Befehl gegeben hat und gesagt hat, wartet, bis ihr diesen Befehl umsetzt, bis der Heilige Geist gekommen ist. Kennen wir noch diesen Befehl? Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber wartet damit, bis ihr vom Heiligen Geist erfüllt seid. So, die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes oder der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, auch die Hauptaufgabe, warum wir Geistesgaben haben, ist, um Menschen zu Jesus zu bringen. Das ist der Grund, warum wir den Heiligen Geist bekommen haben. Für uns selber bräuchten wir den nicht. Wir haben Jesus, wir haben ihn erlebt, wir haben ihn in unserem Herzen, wir müssen ihn nicht haben. Und auch die Geistesgaben sind nicht nur alleine für die Gemeinde da. Vielleicht zum Erbauen, zum Ermutigen, ja, aber in erster Regel für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Dafür sind Geistesgaben vor allen Dingen da. Und das sollte uns bewusst sein. Und ich glaube, wenn wir das im Blick haben und je mehr wir diesen Auftrag von Jesus umsetzen, desto mehr wird der Heilige Geist uns Gaben geben. Weil wenn das der Auftrag ist, dann wird er genau da hinein investieren. So, wir werden lange um Gaben ringen und bitten können, wenn wir nicht den Auftrag von Jesus umsetzen. Ja, deswegen auch live on stage eine Möglichkeit, wo wir das umsetzen können. Zum Glück nicht die einzige. Gut, dann geht es jetzt weiter mit den Gaben. Ich lese nochmal zur Erinnerung aus dem 1. Korinther 12, Vers 8. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis, gemäß demselben Geist. Es kommt also nicht aus einer anderen Quelle, ja, der eine ist für die Weisheit zuständig und der andere für die Erkenntnis. Nein, es ist dieselbe Quelle, es kommt vom selben Geist. So, das Wort der Weisheit, bin ich letztes Mal drauf eingegangen. Wer das nicht mitgekriegt hat, die Predigt steht auf unserer Homepage, da kann man sie nochmal angucken und auch hören. Also ist jetzt das Wort der Erkenntnis dran. Das Wort der Erkenntnis, es handelt sich dabei nicht um eine Dauerleihgabe vom Heiligen Geist. Das heißt nicht, ich bekomme diese Gabe und habe ständig Worte der Erkenntnis. Es wird in dem Moment gegeben, wenn du es brauchst. Immer wieder, und der Heilige Geist sucht sich aus, wann. Ja, also wir können nicht darüber verfügen, sondern der Heilige Geist gibt. Das ist schon mal wichtig zu wissen. So, was ist das eigentlich? Wort der Erkenntnis erklärt uns zum Beispiel bestimmte Bibelstellen. Ihr wisst, dass es Stellen gibt in der Bibel, die wir nicht auf Anhieb verstehen. So, wenn du ein Wort der Weisheit darüber bekommst und auf einmal weißt, was das bedeutet, dann ist das ein Wort der Erkenntnis. Dann beleuchtet der Heilige Geist das und gibt dir eine innere Erkenntnis davon, was das bedeutet. Und zwar immer so, wie Gott es eigentlich meint. Also wir können ja manche Dinge so oder so verstehen. Aber wenn der Heilige Geist uns erklärt, was das bedeutet, dann immer in diesem Sinne, genauso wie Gott es gemeint hat. Ja, der Sinn, wie Gott diese Bibelstelle versteht, so gibt er uns sie weiter. Und selbstverständlich heißt das, logisch, Gott wird sich niemals widersprechen, selbstverständlich heißt das, dass das auch mit der Gesamtaussage der Bibel übereinstimmen muss. Daran können wir auch prüfen, ob das wirklich vom Geist ist oder nicht. Wenn das irgendwo der Bibel widerspricht, dann können wir sagen, nee, dann ist das nicht vom Heiligen Geist. Es muss also immer der Gesamtaussage der Bibel entsprechen. So, das ist eine Möglichkeit, Wort der Erkenntnis, dass ich also eine Bibelstelle auf einmal wirklich von einem Moment auf den anderen weiß, was die bedeutet, ohne darüber, wer weiß, wie nachgedacht zu haben. Und dann weißt du, so das ist vom Geist Gottes in dem Moment gegeben. Es kann auch bedeuten, dass ich eine Bibelstelle, die eigentlich ich nicht auf mich beziehen kann, dass der Heilige Geist sagt, so, er bezieht diese Bibelstelle auf mich und sagt, oder auf jemand anders, auf eine Situation heute, und sagt so, das ist damit gemeint. Auch das ist ein Wort der Erkenntnis. Ich habe gerade gestern war es, Beispiel, wo ich sage, nee, das würde ich so nicht sagen, Kaleb. Kennt ihr Kaleb? Genau, einer der Israeliten, die mit dem Volk Israel in das gelobte Land gegangen sind, und einer der vorher gekundschaftet hatte und auch geguckt hat, wie das Land ist. Und dann musste das ganze Volk Israel noch 40 Jahre in der Wüste rumlaufen, weil sie sich geweigert hatten, weil sie gesagt haben, da sind Riesen drin, die können wir nicht besiegen, also gehen wir da nicht rein. Und Kaleb und Josua waren die einzigen, die gesagt haben, doch, mit Gottes Hilfe schaffen wir das. Und deswegen durfte Kaleb rein in das gelobte Land. Aber er musste 40 Jahre warten. Und Kaleb war kein Jugendlicher, als er da reingegangen ist, sondern der hatte schon ein Mannesalter. Und plus 40 Jahre, dann bist du bei 80, wenn du dann da reingehst. Und mit 80 sollst du noch kämpfen und dann in das gelobte Land hinein. Aber da stand, seine Kraft war genauso wie, als er als junger Mann war. So, ich bin noch keine 80, aber wenn ich jetzt sage, so, ich bin wie Kaleb, ich nehme das, weil das da steht. Kann ich nicht, oder? Nein, das war für Kaleb geschrieben, weil das war für Kalebs Situation. Aber wenn der Heilige Geist jetzt diese Stelle nimmt und sagt so, Stefan, das gilt für dich, das spreche ich dir zu, dann ist das ein Wort der Erkenntnis. Und dann kann ich das nehmen, aber sonst nicht. Versteht ihr? Also ich kann nicht einfach irgendwo eine Bibelstelle aus einem Zusammenhang reißen und sagen, so, die gilt jetzt für mich. Es sei denn, der Heilige Geist sagt das. Dann ist es ein Wort der Erkenntnis und dann kann ich es nehmen und dann kann ich es auch auf mich beziehen. Ja? Das lesen wir in der Bibel durchaus häufiger, das haben die Apostel zum Teil auch gemacht, aber eben wirklich unter der Anleitung als Gabe des Heiligen Geistes. Dann geht es, sonst nicht. Noch eins, der Heilige Geist kann verborgene Wahrheiten ans Licht bringen. Und zwar manchmal sind Wahrheiten uns verborgen, weil wir gelehrt worden sind, weil wir anders gelehrt worden sind. Ein gutes Beispiel ist die Taufe. Jahrhundertelang wurde die Babytaufe gelehrt und praktiziert. Und das war für jeden, der in der Kirche war, war das selbstverständlich, eine Taufe ist, die Babys werden mit Wasser beträufelt. Ist doch ganz logisch, das ist die Taufe. So, und wenn du so gelehrt bist, dann denkst du gar nicht darüber nach und dann fallen dir die Bibelstellen auch gar nicht so ins Auge, dass das anders sein könnte. Dann bist du blind für eine Wahrheit. Und da muss der Heilige Geist dich drauf stoßen. Und das, auch das ist ein Wort der Erkenntnis. Das heißt, der Heilige Geist macht dir auf einmal eine Bibelstelle bewusst und klar, führt sie dir vor Augen und dann erkennst du, ja, das ist die Wahrheit. Ich habe ja was ganz anderes geglaubt. Versteht ihr? Das ist eine Gabe vom Heiligen Geist und das ist in der Reformation passiert, wo dann diese Wahrheit wieder ans Licht kam und auch gepredigt wurde mit ganz, ganz viel Widerstand, natürlich auch von der Kirche. Ja? Auch eine Wahrheit, dass wir nicht durch Festhalten an der Kirche und auch Halten von den Ritualen der Kirche, dass wir dadurch nicht gläubig werden, also nicht gerettet werden. Wodurch werden wir gerettet? Nein, wir werden nicht durch die Wassertaufe gerettet. Nein. Durch Glauben. Der Glaube macht gerecht. Der Glaube an Jesus Christus, das ist das, was uns gerecht macht. Und das hat Luther erkannt. Das hat Luther gepredigt, weil er die Gabe der Erkenntnis hatte. Luther war kein Charismatiker, auch kein Pfingstler. Das gab es damals noch gar nicht. Jedenfalls nicht mit dieser Begrifflichkeit, auch Charismatiker nicht. Und trotzdem, der Heilige Geist kann jedem, egal ob er sich Pfingstler nennt, Charismatiker oder ein ganz normaler Lutheraner oder wer auch immer ist, kann ihm die Gabe der Erkenntnis schenken. Und Luther hat diese Gabe der Erkenntnis in dem Moment gehabt und hat gesehen, du wirst nur durch Glauben gerecht. Und das hat er gepredigt. Davon stammen wir letztendlich übrigens ab. Auch alle Freikirchen berufen sich auf Luther, auf diesen, wir werden durch Glauben gerettet. Ja? Genau. Es gibt manches Mal auch Verbindungen in der Bibel, die nicht gleich sofort uns auffallen und einleuchten. Zum Beispiel die Parallele vom Auszug aus Ägypten und von Bekehrung und Taufe. Habt ihr da schon mal einen Zusammenhang gesehen? Die ganz viel schon Bibel gelesen haben, ganz sicherlich, genau. Dafür, dieses Ägypten, als Israel in Gefangenschaft war und in der Sklavenschaft, das steht für das alte Leben. Ja, in Sünde, fern von Gott. Und dann ruft Gott sie in seine Nachfolge und sagt, folgt mir, ich will euch in ein neues Land führen. Und sie sagen ja. Das ist die Bekehrung. Dieses ja, ich will dir folgen, ich will mich dir anvertrauen. Und das tun sie. Und sie folgen Mose. Mose ist da in dem Fall der Leiter. Das heißt, das ist die Bekehrung. Dann kommt der Auszug aus Ägypten und dann stehen sie vor dem Roten Meer und ziehen durch das Rote Meer hindurch und versperren sich den Rückweg. Das heißt, da machen sie ihre Entscheidung fest. Sie stehen vorher tatsächlich nochmal vor dieser Frage, ich kann auch immer noch zurück. Ich kann nach Ägypten zurück, der Weg ist offen. Oder ich gehe jetzt hier durch und dann damit mache ich meine Entscheidung, Gott zu folgen, fest. Und genau das, das meint letztendlich, das ist die Bedeutung von Taufe. Ich mache die Entscheidung, Jesus zu folgen, fest. Und deswegen gehen sie durch das Wasser hindurch. Ja, das ist die, da ist eine Verbindung da. Da ist im Grunde genommen eine Situation, die sehr lange her ist, aufgegriffen und geistlich gedeutet. Ja, in unsere heutige Zeit. Auch das ist eine Erkenntnis, die der Heilige Geist schenken kann. Gabe der Erkenntnis. Ja. Worte der Erkenntnis können auch in Predigten vorkommen. Also nicht jedes Wort, versteht das richtig? Aber auch da, es ist gut, wenn Prediger immer wieder auch vom Heiligen Geist erfüllt werden und Worte der Erkenntnis dann sagen. Ich nehme mal Stephanus. Kennt ihr die Predigt von Stephanus? Stephanus hatte in dem Moment Erkenntnis vom Heiligen Geist und er hat die Geschichte Israels erzählt, aber in einer Art und Weise und sie mit Jesus verbunden, mit der ganzen Heilsgeschichte verbunden und Jesus als den krönenden Abschluss gesehen, sein Tod und seine Auferstehung als krönenden Abschluss dargestellt. Und selbst die Schriftgelehrten und Pharisäer konnten dem nicht widersprechen. Die waren davon überzeugt, ja, so ist es. Das ist die Heilsgeschichte. Das war Gabe der Erkenntnis in der Predigt. Das war also nicht ein Wort, sondern das war im Grunde die ganze Predigt, wenn man so will. Und das war so einleuchtend für alle und das war durch den Heiligen Geist gewirkt. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten forderte das natürlich eine Reaktion. Und leider haben sie sich dagegen entschieden und gesagt, nein, diese Wahrheit wollen wir nicht hören, weil das bedroht uns. Das bedroht unsere Stellung und deswegen haben sie Stephanus umgebracht. Also auch das kann passieren, selbst wenn du vom Heiligen Geist gebraucht wirst, dass du Widerstand kriegst, ja, und mit der Botschaft nicht durchdringst. Aber es ist die Wahrheit. Ja. Ein Beispiel, noch ein Beispiel, wie man Worte Erkenntnis bekommen kann und das evangelistisch gebraucht. Also ich habe das häufiger mal erlebt, wenn wir Straßencafé hatten und ich mich mit Leuten unterhalten habe und die irgendwo wir uns über irgendwas unterhalten haben, dass mir auf einmal wirklich so wie ein klarer Gedanke auf einmal kam, den ich damit einsetzen konnte und umsetzen konnte im Gespräch, demjenigen was erklären konnte. Und hier noch ein Beispiel. Ein Geschäftsmann beschäftigt sich im Bibelstudium mit Glauben an Jesus und ihm wird bewusst, er ist auch im Griechenstamm mit dabei, ihm wird bewusst, dass da eigentlich nicht steht, ich glaube an Jesus, sondern ich glaube in ihn hinein. Das heißt, ich muss das Heil ergreifen, ich muss rein in Jesus, um das wirklich zu ergreifen. Das reicht nicht, wenn ich nur an ihn glaube. Und diese Erkenntnis, die er da hat, die teilt er seinem Liftboy mit, der bei ihm in der Firma ist. Ja, also der den Fahrstuhl immer rauf und runter fährt. Und dem teilt er ihn mit und der Liftboy sagt, ach, das ist theologische Spitzfindigkeiten. Das ist, ja, also nimmt das nicht ernst. Und der Geschäftsmann denkt drüber nach und abends, als er dann wieder nach Hause fahren will, geht wieder zum Fahrstuhl. Und der Liftboy sagt, ja, kommen Sie rein, ich fahre Sie runter. Und dann bleibt er davor stehen. Und sagt, ich glaube an diesen Fahrstuhl. Ich glaube, dass der gut ist, dass der sicher ist, dass der qualitativ hochwertig ist. Und ich glaube, dass er mich runterfahren kann. Ja, dann kommen Sie doch rein. Wenn Sie draußen stehen bleiben, dann können Sie noch übermorgen ja stehen bleiben. Dann können Sie nicht mit runterfahren. Genau, und dann steigt er ein und er erklärt ihm, genauso ist das mit dem Glauben. Ich kann an Jesus glauben, ich kann glauben, dass er Gottes Sohn ist, aber wenn ich Jesus nicht annehme, wenn ich nicht hinein, wenn ich das Heil nicht in Anspruch nehme, dann bleibe ich draußen vor. So, und das hat dem Liftboy auch eingeleuchtet. Ja, das war so ein praktisches Beispiel. So, ich sag mal, Geistesblitz, so mache ich ihm das damit klar. Schönes Gleichnis, ja. So, das sind ganz vielfältig Gabe der Erkenntnis, ja. Also es ist nicht immer so, ich verstehe auf einmal das Wort Gottes richtig, sondern es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Der Heilige Geist gibt uns auf einmal einen Gedanken, einen Blitzgedanken, der nicht von uns ist, aber den wir umsetzen können, um anderen zu helfen, ja. So, Gabe der Erkenntnis hört sich so an. So, Heiliger Geist, gib mir mal alles, wenn ich schlafe, so füll mal mein Herz und meinen Kopf. Und ich brauche kein Bibellesen mehr, ich brauche nicht mehr beten, ich kriege alles so vom Heiligen Geist. Sag ich dir gleich, vergiss es. So funktioniert das nicht. Das macht der Heilige Geist auch nicht so. Weißt du, was der Heilige Geist macht? Der nutzt das, was schon in dir drin ist. Weil was nicht in dir drin ist, da kannst du auch keine Erkenntnis kriegen. Wo null da ist, kann er dich auch nicht aufklären. Ja? Also er macht, du musst trotzdem weiter in der Bibel lesen. Und auch da wirst du Erkenntnisse bekommen und auch da führt er dich in Wahrheit. Ja? Aber diese Gabe der Erkenntnis, da gebraucht er schon das, was in dir drin ist. Deswegen lies weiter in der Bibel. Es tut gut. Ja? Wie willst du jemandem die Geschichte mit dem Auszug aus Ägypten und der Taufe und der Bekehrung erklären, wenn du weder die eine noch die andere Geschichte kennst? Ja? Verstehst du? Also das geht nur, wenn du auch ein Stück weit was in der Bibel gelesen hast und da drin wächst. Die nächste Geistesgabe in 1. Korinther 12, Vers, ich nehme mal 9a, weil in 9b steht die nächste, aber das wird zu viel heute. 9a, einem anderen Glauben in demselben Geist. Glauben? Ist Glauben eine Geistesgabe? Haben wir nicht alle Glauben? Glauben wir nicht alle? Ist das eine Gabe, eine extra Gabe? Ja, wir haben alle Glauben. Und dennoch unterscheidet die Bibel verschiedene Arten von Glauben. Auch wenn das Wesen des Glaubens bei allen gleich ist, trotzdem unterscheidet sie. Im Griechischen gibt es tatsächlich für Glauben auch unterschiedliche Ausdrücke in der Bibel. Ja? Da verschone ich euch mit, weil ich die selber nicht auf der Reihe habe. Ich kann kein Griechisch, aber ich kann das nachlesen. Deswegen sage ich das nur einfach, nicht weil ich Unterschiede festgestellt habe, sondern es ist tatsächlich in der Bibel, werden da Unterschiede gemacht. Einmal gibt es zum Beispiel den Heilsglauben. Das heißt, wenn ich mich bekehrt habe, wenn ich Jesus mein Leben gegeben habe, dann habe ich die innere Gewissheit, dass ich gerettet bin. Ich kann das nicht beweisen. Ich kann keinem sagen, so hier habe ich jetzt eine Urkunde, Jesus hat mir eine Urkunde gegeben, ich bin gerettet. Habe ich nicht. Die Urkunde ist hier innen drin, in meinem Geist. Ja, das ist eine Heilsgewissheit, das ist die Überzeugung, ja, Jesus ist für mich gestorben. Ich war nicht dabei, aber ich kann es in der Bibel nachlesen und ich habe die Gewissheit, dieses Sterben von Jesus gilt mir und meine Schuld ist mir vergeben. Das ist Heilsgewissheit. Ja? So, und davon bin ich überzeugt. Absolut. Aber das ist nicht die Gabe des Glaubens. Dann gibt es Glauben als Frucht des Heiligen Geistes. Nehmen wir nachlesen im Epheser. Die Frucht des Heiligen Geistes, ja, unter anderem mit vielen anderen, Liebe, Geduld und so weiter, Disziplin und genau. Und Glaube gehört auch mit dazu. Glaube ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Was meint das? Dieses Vertrauen, dass das Vertrauen in Gott immer mehr wächst. Und dass auch ich ihm treu bin, auch das gehört zu Glauben dazu. Glauben hat ja immer auch eine Auswirkung auf mich. Das ist ja nicht rein ein Wissen oder ein Denken. Glauben hat immer eine Auswirkung. Das heißt, ein Anvertrauen, ihm treu sein, weil ich weiß, er ist treu. Ja? Weil ich weiß, er hat das für mich getan. Ich glaube ihm, ich glaube, dass er für mich sorgt, also gehe ich ihm auch nach. Ja, folge ihm nach, halte an ihm fest. So, und dieser Glaube, der bewirkt, das ist eine, ja, wie eine Pflanze, die der Heilige Geist in mir wachsen lässt. Es ist also ein Prozess, da werde ich nicht auf einmal von 0 auf 100 sein, sondern es ist ein Wachsen, wie bei einer Frucht. Ja, so. Das bewirkt der Heilige Geist in mir, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich Gemeinschaft mit dem Herrn habe, ja, dann wächst das. Genau. Aber auch das ist nicht die Gabe des Glaubens. Die Gabe des Glaubens ist ein von Gott bewirkter, übernatürlicher Glaube. Den kannst du nicht machen, den kannst du nicht ergreifen. Den kannst du nicht durch Bibellesen irgendwie in dir erzeugen. Gott schenkt diesen Glauben. Übernatürlich. Und Glauben ist eine Überzeugung. eine tiefe innere Überzeugung. Kannst du eine tiefe innere Überzeugung machen? Irgendwie selber? Ja, also man kann sie fördern. Ja, diese anderen beiden Glauben kann man durchaus fördern. Zum Beispiel, dass ich wenn ich in der Bibel lese, bewirkt das Glauben in mir. Ja, da kann ich Glauben fördern. Aber diesen Glauben, diesen übernatürlichen Glauben, den Gott gibt, den kann ich nicht machen. Das ist wirklich ein Geschenk. So, du wirst befähigt, durch diesen Glauben etwas zu glauben, was man nicht glauben kann. Ich sag's mal so, ganz platt, mal so ein bisschen salopp. Ja, eigentlich etwas unmöglich, etwas Unmögliches. Ja, vielleicht doch möglich, aber für uns nicht möglich. Ja, etwas, was dir nicht möglich ist. Und dieser Glaube, den du empfangen hast, ermutigt andere, das auch glauben zu können. Es hat also auch eine Wirkung, nicht nur an dich, sondern auch an andere. Ein Beispiel ist für mich Reinhard Bonnke. Er ist als junger Mann nach Afrika gegangen, um zu missionieren. Und anfangs hat er kaum Erfolg gehabt. Anfangs standen da 5, 6 Leute rum. Kann man sich kaum vorstellen, wer Reinhard Bonnke oder das Werk inzwischen kennt. Man kennt eigentlich immer nur, wenn die Nachrichten von Ziefeng kommen, 100.000, 200.000, 300.000, also riesen Menschenmengen. Aber er hat wirklich ganz, ganz klein angefangen. Mit Gitarre auf der Straße und hat gepredigt. Mit der Zeit wuchs das Ganze und irgendwann hatte er ein 10.000-Mann-Zelt, um zu evangelisieren. Hat das Zelt aufgebaut und die Scharen kamen dort in dieses Zelt und er konnte predigen. Wer von euch hat schon mal ein 10.000-Mann-Zelt gesehen? Also bei uns wird in Jemke einmal im Jahr hier beim Oktoberfest ein Zelt aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute passen da rein? 3.000. Das ist schon riesig. 10.000 Mann habe ich noch nicht gesehen. Aber er hatte so ein Zelt. Wahnsinn. Und dann bekommt er von Gott den Glauben für ein 4-mal so großes Zelt. 40.000. Und er nimmt das im Glauben und fragt überall bei Firmen, die Zelte bauen, nach. Und bei allen kriegt er Absagen, sagen, das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Kein Material ist so stabil, dass man so ein Zelt bauen kann. Eigentlich wäre das so ein Haken dran. Aber er hat Glauben. Glauben an das Unmögliche. Und er hält dran fest, er sammelt weiter Geld dafür, er betet weiterhin dafür und er hört nicht auf, bei Firmen anzurufen und nachzufragen, ob sie das machen können. Und dann trifft er auf eine Firma, die hat gerade ein Material patentieren lassen, was genau dafür geeignet ist. Und diese Firma baut auch dieses Zelt. 40.000 Mann. Es ist möglich und es ist gebaut worden. Das 10.000-Mann-Zelt haben sie dann als Essenszelt genommen. Weißt du, das ist übernatürlicher Glaube, auch wenn es unmöglich scheint, wenn alle sagen, es geht nicht, ja, selbst die Fachleute, dran, diese innere Gewissheit zu haben, Gott hat das gesagt und das geht. Ich weiß nicht wie, ich bin kein Fachmann, aber ich weiß innerlich, ich weiß, dass das geht. Versteht ihr? Das ist übernatürlicher Glaube und den kann man nicht machen. Ja, so. Einen solchen Glauben kann man nicht machen, kann man nicht selbst hervorbringen. Er ist von Gott gegeben und dient immer dem Reich Gottes. Er dient niemals, um einen Menschen groß zu machen, sondern er dient immer dem Reich Gottes, wie alle anderen Geistesgaben auch. Gott bewirkt Wunder dadurch. Er braucht Menschen dazu, um sowas umzusetzen. Gott hat Kraft. Aber er braucht, gebraucht Menschen und deswegen sind diese Gaben da. Er gebraucht Menschen, um das Ganze umzusetzen und Wunder zu tun und sich zu verherrlichen dadurch. Ein weiteres Beispiel, Hudson Taylor. Habt ihr vielleicht auch schon mal was von gehört? Hudson Taylor war das genaue Gegenteil von einem draufgängerischen Missionar. Der war richtig verzagt. Ja, eigentlich eher ängstlich. Und eigentlich ist eine Ängstlichkeit für einen Missionar so ein Ausschlusskriterium. Ja? Aber weil er Glauben bekommen hat von Gott, hat er die China-Inlandsmission aufgebaut. Und ihr wisst, China ist nicht gerade ein ein offenes Land fürs Evangelium. Da brauchst du Glauben. Ja, wenn du da arbeitest, brauchst du Glauben. Und Hudson Taylor hat diesen Glauben bekommen. Nicht, weil er so diese Natur hatte, oder vielleicht gerade, weil er nicht diese Natur hatte, konnte Gott ihn gebrauchen. Gott wird durch die Schwachen mächtig. Ja? So. Die Gabe des Glaubens kann sehr herausfordernd sein. Nicht für den, der glaubt, sondern für die anderen. Wenn du etwas verkündest, was der Herr dir gegeben hat, dann kann das überheblich und abgehoben klingen. Unmöglich. 40.000 Mann zählen, geht gar nicht. Wie bist du denn drauf? Bist du jetzt vollkommen durchgedreht? Verstehst du? Ja. Du sprichst von etwas Unglaublichem. Und die Leute denken, jetzt schnappt er über. Und gerade deshalb, weil du diese innere Gewissheit hast, weil du absolut davon überzeugt bist, deswegen kann das manchmal so rüberkommen, wenn du das einfach nur so weitergibst. Weil du bist da drin. Du hast diesen Glauben. Du bist davon überzeugt. Und es ist auch gut, wenn du das sagst, aber du musst auch damit rechnen. Nicht alle sind gleich begeistert und können das so nehmen. So. Und wenn das jemand hört, der eher nüchtern denkt und der eher die Kosten überschlägt und sich Gedanken macht, wie kann man das Ganze dann umsetzen, dann ist eine gewisse Spannung vorprogrammiert, um das mal ganz sanft zu sagen. Ja? Versteht ihr? Wenn da der Glaubende und der Skeptiker kommt, dann knistert es. Und wir wissen ja auch, manchmal kommt es auch vor, dass Leute etwas im Glauben proklamieren und am Ende stellt sich das als frommes Wunschdenken heraus. Es ist nicht Glaube, sondern es war tatsächlich ein Wunschdenken. Und Wunschdenken kann man nicht umsetzen, weil da ist Gott nicht drin. Wir können uns Dinge wünschen, aber nicht immer sagt Gott ja dazu. Deswegen diesen Glauben, man kann das zwar sagen, man kann das zwar ausdrücken, ich glaube, ich bin absolut davon überzeugt, aber wenn das nicht wirklich tief drin im Herzen ist und nicht von Gott ist, dann ist das, ich sag's mal jetzt ganz drastisch, ist es Gelaber. Dann ist da nichts dahinter, außer deinem gut gemeinten, wirklich, ich sage nichts dagegen, gut gemeinten Wunsch, aber es ist nicht Glaube. Und das gibt es. Und das enttäuscht Leute auch immer wieder. Und gerade die Skeptiker, die dann sagen, so, ja, das haben wir schon oft genug erlebt, ja, für die ist das dann Wasser auf die Mühlen. Genau. Und ich selber rechne mich eher so zu der Fraktion der Skeptiker. Ich weiß also, wovon ich rede, ja, weil ich da selber oft so denke. Und deswegen sage ich auch jetzt an dieser Stelle, es soll nicht zu einem Kampf kommen, es soll nicht zu einer Spaltung kommen, es soll nicht zum, so der Glaubende hier und der Skeptiker da und dann fetzen die sich. Wir haben vorhin was von Einheit gehört. Wir haben vorhin etwas davon gehört, dass wir als Gemeinde zusammenstehen sollen und jeder hat seine Gabe. Und ich glaube, dass der Glaubende den Skeptiker braucht, um nicht abzuheben. Aber der Skeptiker braucht auch den Glauben, um nicht sitzen zu bleiben, sondern mal in die Pötte zu kommen, aufzustehen. Deswegen möchte ich so, dass der Skeptiker soll dem auch Raum geben und sagen, ja, lass uns da weitergehen und ich will meinen Glauben weiten und das annehmen. Wenn Gott Wunder tun will, dann will ich ihm nicht im Wege stehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da aufeinander zugehen, dass auch diejenigen, die Glaubenden ein bisschen Rücksicht nehmen und sagen so, ich hau euch das jetzt nicht gleich um die Ohren, aber ich möchte euch das mit all dem, was ich habe an Glauben, an Überzeugung mitteilen und euch mit auf den Weg nehmen. Ich weiß, es ist nicht von einem Moment auf den anderen umzusetzen, sondern es braucht seine Zeit. Wie das 40.000 Mann zählt, das ist nicht, ich weiß nicht genau wie lange, aber ich meine, das ist über Jahre gegangen, dass er das im Herzen getragen hat, auch mitgeteilt hat. Aber bis es umgesetzt war, brauchte das seine Zeit. Und da musst du mitgehen. Da musst du nicht enttäuscht sein und nicht aufhören und die Skeptiker immer wieder ermutigen. Du hast den Glauben dazu, wenn du diese Gabe des Glaubens hast. Und das ist wichtig. Also ich möchte nicht, dass dadurch spaltet. Und das will der Heilige Geist auch nicht. Der Heilige Geist will Einheit, er will Liebe untereinander und er will Wunder tun. Und wir sollten ihm die Möglichkeit geben. Auch wenn sich das also absolut abgehoben anhört, wenn Gott es gesagt hat, dann soll Gott es auch tun. Und dann will ich daran mitarbeiten, auch wenn ich ein Skeptiker bin. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Skeptiker genauso wie die vom Geist Gnade bekommen haben und die Gaben bekommen haben. Ja? Aber wir müssen eben halt auch klug damit umgehen und alle mit auf den Weg nehmen. Kannst du dir vorstellen, dass der Heilige Geist dir eine Gabe gibt? Fühlst du dich nicht unwürdig? Ich sag's nochmal, der Heilige Geist sucht sich nicht die Starken, die es sowieso können, aus. Er sucht sich die Schwachen aus, die denken, ich kann es sowieso nicht. Also nicht, dass er die Starken gleich aussortiert, das meine ich damit nicht. Die brauchen nur erst manchmal nochmal eine Sonderbehandlung, dass sie es nicht aus eigener Kraft versuchen, sondern wirklich erkennen und daran festhalten, nein, die Kraft, diese Gabe, diese besondere Fähigkeit gibt mir der Heilige Geist und darauf muss ich mich verlassen. Ja? Die schwach sind, die brauchen das nicht unbedingt extra, die wissen, dass sie es nicht aus eigener Kraft können. Die Starken brauchen eine Sonderbehandlung. Genau. So, rechne damit. Rechne damit, dass der Heilige Geist Wunder tun will unter uns. Rechne damit, dass er dir Gaben geben will. Bitte darum. Wenn immer du es brauchst. Lass dich gebrauchen. Erlebe die Kraft Gottes. Und eins möchte ich nicht vergessen. Wenn jemand noch hier ist und noch vor dem Fahrstuhl steht, das heißt, sein Leben Jesus noch nicht gegeben hat, dann lade ich dich ein. Ich bin jetzt der Liftboy. Nein. Nein, komm. Komm zu Jesus. Komm hinein. In Jesus hinein. Nimm das in Anspruch, was Jesus für dich gebracht hat. Dass du deine Schuld los wirst, dass du mit Gott versöhnt wirst und dass du das, was ich hier eben geschildert habe, auch an diesen Geistesgaben, dass du daran Anteil haben kannst. Dass du im Reich Gottes lebst und Gott mit dir ist. Dazu lade ich dich ein. Es ist ein wunderbares Leben, Gott. Ja? Und wenn du das tun willst, dann sprich mich gerne an. Auch wenn du Fragen dazu hast, wenn du noch nicht so weit bist, sprich mich gerne an. Du darfst gerne hinein. Die Fahrstuhltür steht offen, noch immer. Und Jesus wartet auf dich. Genau. Damit du erlebst, damit das für dich in deinem Leben Realität wird, wovon ich heute gesprochen habe. Genau. Amen. Amen. Amen.